Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Fasziniert von Jesus. Ja, das bin ich. Das sind wir. Fasziniert von Jesus. Hinter dem Wort steht ja Begeisterung, Bezauberung, von der ursprünglichen Bedeutung von fascinare aus dem Lateinischen her. Es bedeutet, da ist etwas, das kommt auf mich zu, das weckt mein Interesse und ich kann nicht anders, als mir das anzugucken. Ich bin fasziniert. Als der Mose den brennenden Dornbusch in der Wüste sieht, der brennt und nicht verbrennt, da kann er nicht anders, da muss er gucken und sich das anschauen. So bin ich fasziniert von Jesus, weil Jesus mich zu sich gezogen hat und mir seine Freundschaft geschenkt hat. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Aber zuvor oder eigentlich auch als Hinführung, wir leben ja als Menschen strukturiert, sehr stark, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Jetzt gerade als Conny und ich dieses Interview miteinander hatten, da habt ihr vielleicht gedacht, was war heute Morgen alles noch und was war eigentlich gestern und dann gingen die Gedanken auf heute Nachmittag noch und was wird eigentlich nächste Woche sein. So ist es ja. Und ich lade euch zu einer kleinen Übung ein. Wer möchte, der schließt mal die linke Hand zu einer Faust und wir stellen uns vor, dass auf die Handinnenfläche der Name gestern geschrieben ist. Und ich nehme einen Augenblick Zeit zu überlegen, was fällt mir ein, wenn ich an mein Gestern denke? Und dann schließe ich die rechte Hand ebenfalls zu einer Faust und stelle mir vor, dass auf die Handinnenfläche unsichtbar das Wort Morgen geschrieben ist. Was wird da kommen? Begegnungen, Termine. Ich habe meine Sorgen vielleicht. Und dann nehme ich mir einen Augenblick Zeit. Was fällt mir bei morgen ein? Und dann öffne ich meine Hände und führe sie in der Mitte zusammen, dass sie sich sanft berühren und ein Zwischenraum zwischen den Handinnenflächen bleibt. Dieser Raum, der jetzt entsteht, ist kostbar. Ich gebe ihm den Namen heute. Im Hier und im Jetzt, im Heute lebe ich. Nicht im Gestern und auch noch nicht im Morgen. Ich lebe jetzt. Gegenwart ist dieser kostbare Moment. Und Gott erwartet nichts von mir. Er erwartet mich. Und so trete ich ein in deine Gegenwart. Und suche das Gespräch mit dir, der du mich immer schon ansprichst. Dir bringe ich mein Gestern und dir bringe ich alles, was mich beschäftigt mit Blick auf morgen. Lass mich ganz sein, bei dir sein. Denn das macht mein Leben froh. Amen. Ich möchte euch erzählen, wie ich in diese Freundschaft, die Jesus schenkt, hineingefunden habe. Ich hatte Theologie studiert, Ich war längst Pfarrer in einer Gemeinde gewesen. Ich habe dann an der Universität in Leipzig gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Studierendenseelsorger. Und dann kam ich für mich persönlich, wir als Familie, wir hatten gerade zwei kleine Kinder zu Hause, in irgendwie so etwas wie eine Krise. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht, es geht nicht richtig weiter. Meine Frau hat mich mal ins Kloster geschickt. Wohl dem, der eine Frau hat oder ein Lebensgefährte, Lebensgefährtin, der sagt, geh mal ins Kloster, guck mal. Ich glaube, du brauchst diese Zeit. Es war das erste Mal, dass ich für eine längere Zeit mich auf die Stille eingelassen habe. Ich war dort mit Gesprächen und mit Spaziergängen in der Natur unterwegs. Und ich dachte über ein Wort nach, das mir in meinem Leben eigentlich eine große Bedeutung schon reingegeben hatte, aber ich habe nie einen Zugang dazu gefunden gehabt. Da sagt Jesus im 15. Kapitel des Johannesevangeliums: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock. Das war und ist mein Taufspruch, als ich mit 14 Jahren getauft wurde, wurde mir dieser Spruch zugesprochen. Und es ist auch der Spruch, der mir gesagt wurde, als ich als Pfarrer eingeführt wurde zu meiner Ordination. Und beide Male, mit 14 und mit Anfang 30, habe ich mich geärgert. Denn ich mochte den Spruch nicht. Immer dieses Bleiben. Bleibt in mir, und dann sagt Jesus noch so viele andere Sachen, und ach, ich bin doch sowieso schon so voll mit ganz vielen Sachen in meinem Leben, und jetzt Jesus auch noch dieser Anspruch, bleibt in mir so. Und dann stand ich an so einem kleinen See und warf Gedanken verloren Steine in das Wasser und sah, wie der Stein immer weitere Kreise zog, und ich dachte mir, ja, das wünsche ich mir für mein Leben, dass ich was machen kann, dass für andere Menschen sinnvoll ist und das immer weitere Kreise zieht. Und dann, ja, kann ich so sagen, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und Jesus lud mich auf einen Spaziergang durch einen Weinberg ein. Und da sehen wir gleich ein Bild, da kann man sich das nochmal gut vorstellen. Er sagte so in meinen Gedanken, er zu mir, guck mal, das hier ist der Weinberg und das ist hier der Weinstock. Hier, mein Vater, Gott, ist der Weingärtner, der hat das gepflanzt und kümmert sich um all das. Und ich bin der Weinstock. Und du, Johannes, bist eine Rebe an mir. Wir zwei sind eine Einheit. Also, du bist nicht ich und ich bin nicht du, aber wir beide gehören unzertrennlich auf ewig zusammen. Und aus mir empfängst du alles, was du brauchst. Kraft und Saft und inneren Frieden und Freude und Vergebung und Hoffnung, manchmal wieder allen Anschein. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich zu Jesus gesagt habe, und ich wollte in meinem Leben irgendwie was Sinnvolles auf die Beine bringen, und jetzt weiß ich, dass meine Aufgabe darin besteht, bei dir zu bleiben und dass alles andere daraus in meinem Leben werden wird. Nicht von jetzt auf gleich, und manches muss ich finden, und oft haben wir auch Wege zu gehen. Es ist auch eine Gnade, Menschen zu sagen, du darfst einen Weg gehen, du musst nicht jetzt gleich ankommen, du gehst einen Weg. Jesus selber sagt, ich bin der Weg. Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit setzt eines voraus, man kann sozusagen das Geheimnis der Fruchtbarkeit, ist Beziehung. Das ist in der Natur so, ist bei Tieren so, bei Menschen so. Es geht um Fruchtbarkeit. Und das ist für mich ein anderes Wort, vielleicht ein viel tieferes Wort nochmal, für Glauben geworden. Offenheit, Empfänglichkeit, Bereitschaft zu empfangen. Über dem Leben nicht weniger Menschen steht so ein unsichtbarer Vermerk. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben und das erfahre ich immer wieder in der Seelsorge und in der geistlichen Begleitung, wenn ich Menschen zuhöre. So ein unsichtbarer Vermerk unter der Bedingung, dass du bist angenommen von mir unter der Bedingung, dass du gute Noten mit nach Hause bringst, meine Erwartungen erfüllst, das machst, was ich dir sage. Wir sagen uns das übrigens auch selbst. Ich bin schon ganz okay, ich kann mich auch annehmen, aber eigentlich nur unter der Bedingung, dass ich. Und das setzt Menschen unter einen unglaublichen Druck, unter einen Leistungsdruck. Aber ich, von dem ich gerade erzähle hier, von dieser Situation in meinem Leben, die mich aber auch immer wieder begleitet bis heute, unter einen religiösen Leistungsdruck. Als hätte ich im Reich Gottes abzuliefern. Ja, als müsste ich erst noch ein anderer werden, bevor Gott mir begegnen kann. Dabei begegnet Gott doch mir Unwürdigem. Nicht erst ich muss würdig werden, sondern er kommt so zu mir und sagt nicht, ich muss erst noch aufräumen, damit ich hier auch wirklich auf der Couch bequem sitzen kann. Ich setze mich da mitten rein. Für mich war und ist das eine riesige Befreiung, dass ich nicht darauf gucken muss, natürlich schon im menschlichen Miteinander, aber es anderen recht zu machen. Der Vater, der Mutter, Lebensgefährtin, Lebensgefährte, dass wir Harmonie unter uns spüren, immer aus dem Bedürfnis heraus, anderen recht zu sein. Und für mich war diese sozusagen religiöse Leistungskrise eben übertragenen Sinn, ich wollte es Gott recht machen. Ich meinte, ich müsste, um wirklich im Reich Gottes einer zu sein. Und dann habe ich gemerkt, wie Jesus zu mir kommt und mich auf einen neuen Weg führt. Ich habe eine zweite kleine Übung mitgebracht, die erzählt von einer älteren Frau, die kommt zum Pfarrer in St. Petersburg. Und sie erzählt ihm, Herr Pfarrer, wissen Sie, ich habe mein ganzes Leben lang jeden Tag eine Stunde gebetet. Und wenn wir beten, dann ist uns doch die Nähe Gottes verheißen, oder? Der Pfarrer nickt. Ich habe das aber nie gespürt, wenn ich ehrlich bin. Der Pfarrer, der die Lebensumstände der Frau etwas genauer kennt, sagt zu ihr, liebe Frau, beten Sie bitte vom heutigen Tage an nicht mehr. Sie machen jetzt einfach mal Folgendes. Wenn Sie aufstehen morgens, machen Sie sich Ihren Kaffee. Dann rücken Sie sich Ihren Sessel im Wohnzimmer zurecht, schauen in den Garten raus, freuen sich daran, wie draußen alles blüht, blicken im Zimmer umher, freuen sich daran, in was für einem schönen Haus Sie wohnen dürfen. Und dann holen Sie Ihr Strickzeug raus und fangen Sie an zu stricken. Und lassen Sie den lieben Gott dabei zuschauen. Eine Viertelstunde lang. Stricken Sie vor dem lieben Gott und lassen Sie ihn dabei zuschauen. Frau ist etwas verdutzt, geht nach Hause, nach einem halben Jahr kommt sie wieder. Herr Pfarrer, das, was ich ein Leben lang gesucht habe, habe ich nun gefunden. Ich übertrage das auf mein Leben, den lieben Gott eine Viertelstunde lang zuschauen lassen. Ich überlege mir, was könnte das sein im Lauf meines Tages? Eine routinierte Tätigkeit, etwas, was ich an der Arbeit mache, vielleicht, wo ich in der Begegnung auch mit Menschen bin, aber mal bewusst zu sagen, Gott, schau doch jetzt mal zu. Ganz bewusst, hör mal zu und du bist ja längst dabei. Wir nennen das als eine der Formen, die ich gerne weitergebe, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Also Jesus hat uns doch Gott als den liebenden Vater erschlossen. Und wir sind seine Kinder. Und nichts kann uns von ihm trennen. Und er blickt uns mit Liebe an. Das kann tatsächlich ein Leben verändern, verwandeln, darauf aufmerksam zu werden und das zu hören. Wie viel Zeit habe ich noch? Noch 5 Minuten? Ich habe nämlich noch ein Bild euch mitgebracht, das ich euch gerne zeigen möchte. Und auch hier noch ein paar Postkarten. Also für im Anschluss, wer das haben möchte, kann sich gerne eine mitnehmen. Dieses Bild, das ist die sogenannte Christus-Johannes-Gruppe oder auch Johannes-Minne genannt. Das stammt aus dem oberrheinischen Bereich, so aus dem 14. Jahrhundert. Da hat das eine große Verbreitung gehabt. Und das ist die dritte kleine Übung sozusagen. Denn es ist ein Andachtsbild. Und es lädt die andächtige Person ein, neben Jesus Platz zu nehmen. Johannes auf der rechten Seite hat seinen Kopf auf die Brust Jesu gelegt. Er hat die Augen geschlossen. Schläft er? Träumt er vielleicht? Und seine Hand, die von Johannes, liegt auf dem Oberschenkel Jesu auf. Und Jesus berührt ganz sanft mit seinen Fingerspitzen die Hand von Johannes und er hält ihn umarmt und zieht ihn vielleicht ein kleines bisschen an sich heran, aber sicherlich nur ein kleines bisschen. Das ist ein Bild, das für mich tiefe Ruhe, Geborgenheit, Zärtlichkeit ausstrahlt. Die Augen Jesu. Wo blickt er hin? Was sind seine Gedanken? Und ich kann mit so einem Andachtsbild eine Zeit verbringen, eine halbe Stunde, eine Stunde, einen ganzen Tag lang und ins Gebet hineinfinden. Jesus, was siehst du? Wo ist dein Blick drauf gerichtet? Und so wie Johannes am Herzen Jesu lauschen. Das ist ein Ausschnitt aus einem viel größeren Bild. Also nicht diese Gruppe selber ist ausgeschnitten, sondern dieses Andachtsbild ist quasi aus einer Situation herausgenommen, die wir gut kennen. Das ist die Situation des letzten Abendmahls. Und wenn wir den Text dazu nochmal lesen, den wir eingeblendet auf der Folie sehen, dann kommt er zumindest gleich, denke ich. Es geht darum, dass es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redet, denn Jesus hat gerade angekündigt, dass er verraten wird. Da lehnte sich der an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Also, im Augenblick der größten Krise des Verrates, dort, wo alles zusammenbricht, was sich Menschen von Jesus erwartet, erträumt und erhofft haben, und ich habe mir auch schon Sachen von Jesus erhofft, die dann nicht eingetroffen sind, ruht Johannes an seiner Brust. Das Johannesevangelium zeigt uns das in dieser Polarität. Das ist der Augenblick tiefster Intimität. Und das kommt später nochmal, das sieht man auf der nächsten Folie, da geht es um eine Ostergeschichte und da geht es wieder um den Jünger, den Jesus lieb hatte. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? 5-mal kommt diese Formulierung im Johannesevangelium vor: den Jünger oder der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und da gibt es bibelwissenschaftlich und exegetisch interessante Überlegungen dazu. Ich selber habe mit dieser Formulierung beten gelernt. Du und ich, wir sind der Jünger, die Jüngerin, die Jesus lieb hat. Und beim Lesen des Johannesevangeliums werden wir mit hineingenommen und nehmen den Platz neben Jesus ein. Sagt euch das doch mal morgens beim Aufstehen, beim Zähneputzen. Hier putzt sich jetzt der Jünger, den Jesus lieb hat, die Zähne. Oder wenn ihr unterwegs seid zur Arbeit: ich bin die Jüngerin, die hier gerade am Steuer sitzt, die Jesus lieb hat. Oder wenn ihr eine schwierige Nachricht bekommt, macht euch mal kurz bewusst, das hört jetzt gerade der Jünger, den Jesus lieb hat, dem der liebe Gott gerade zuschaut, der mit mir fühlt, der mit mir denkt, der so nah bei mir ist, dass ich das selber gar nicht in Worte bringen kann. Es gibt eine Ordensgründerin, Mystikerin aus dem Mittelalter, Teresa von Avila, die hat lange Zeit an der Brust Jesu gelegen und gelauscht und hat dort Worte gehört, die ich uns jetzt zum Abschluss vorlesen und gerne zusagen möchte. Sie schreibt: Gott spricht. O Seele, suche dich in mir, und Seele, suche mich in dir. Die Liebe hat in mein Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, o Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren als meines Herzens schönste Zier. Bist du verirrt, bist du verloren, o Seele, suche dich in mir. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt, so echt gemalt. Sähst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort und such nicht hier. Gedenk, was dich im Tiefsten bindet, und Seele, suche mich in dir. Du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für. Ich klopfe stets an deine Tür, dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier, dann rufe mich und du wirst erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen. Und Seele, suche mich in dir. Dieser Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.